NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Dezember 1661. Der Brand des schwedischen Königsschlosses Drottningholm.
Wer hat nicht gerne ein Schlösschen im Grünen? Das dachte sich auch die schwedische Königin Hedwig Eleonora im Jahr 1661. Ihr Mann war gerade gestorben und die 25-jährige Witwe plante Großes für ihr weiteres Leben. Auf Drottningholm.
Insel der Königinnen.
Ein schöner Name. Drottningholm liegt auf einer Insel 11 Kilometer westlich von Stockholm. Allein, das Schloss war 1661 etwas schlicht und nicht mehr zeitgemäß. Zu klein, zu piefig für die junge Witwe. Die als feinsinnig beschriebene Königin Hedwig Eleonora wollte mehr.
Sie wollte natürlich aus diesem Schloss jetzt einen echten großen Barockbau machen. Und sie wollte eben dort natürlich zurückgezogen das Leben einer Witwe genießen.
Sagt Jörg-Peter Findeisen, Historiker aus Trier und Verfasser eines Standardwerkes über schwedische Geschichte. Heute vor 350 Jahren brannte das alte Drottningholm dann bis auf die Grundmauern ab. Die Verzweiflung hielt sich bei der Königin offensichtlich in Grenzen.
Jetzt konnte sie ja alles völlig neu bauen lassen. Ich will nicht behaupten, es steht nirgendwo geschrieben, dass sie dafür gesorgt hat, dass gezündelt wurde. Es brannte eben ab.
Was da abbrannte, war erst 80 Jahre alt und ein Zeugnis für den schwedischen Aufstieg. Mit König Gustav Vasa hatte Schwedens Blütezeit begonnen. Etwa ab 1530 führte Vasa die Reformation in Schweden durch und konfiszierte das katholische Kircheneigentum. Es lohnte sich, denn der König sicherte sich so etwa ein Fünftel des schwedischen Grundbesitzes und damit eine zentrale Machtposition. Ihren wirtschaftlichen und militärischen Aufstieg wollten die schwedischen Könige anschließend auch nach außen zeigen. König Johann ließ sich für seine Gattin etwas Besonderes einfallen.
Als er als König an die Macht kam, brauchte er natürlich für seine attraktive Königin eine Bohlin, Katharina Jagellonica, so eine Art Hochzeitsgeschenk oder Königssitz, auf den sich die Dame dann zurückziehen konnte. Und da wurde dann daraus in einer sehr schnellen ersten Bauphase ein Sitz für die Bohlin gemacht und deshalb für die Königin.
Drottningholm, Insel der Königinnen, liegt romantisch im weitläufigen Mälarsee. Von Stockholm aus bis heute bequem per Schiff zu erreichen. Das kleine Lustschloss, offenbar ein Geschenk aus Liebe.
Es gibt einen wunderschönen Bericht, der im römischen Vatikanarchiv liegt. Der Legat berichtet, Katharina Jagellonica schon geplagt von Alters, sie war immerhin mehr als 10 Jahre älter als der Johann. Sie würde also bewundernswert von dem König geachtet und gepflegt, hochgeschätzt, und er hätte keinerlei andere Vergnügung.
1661 brannte das Schlösschen dann nieder, die Chance für Königin Witwe Hedwig Eleonora. Sie griff nun tief in die Schatulle und baute sich ein neues, das heutige Schloss Drottningholm. Dabei orientierte sie sich, ganz unbescheiden, an Versailles. Schließlich war man wer, Schweden hatte Geld.
Im 17. Jahrhundert, also in der Zeit, wo sie jetzt mit Drottningholm richtig beginnen können, da hatte sich durchgesetzt die Eisenproduktion. Und jetzt begannen die Hütten so viel zu produzieren, dass man Eisen und Kupfer auf dem europäischen Markt erfolgreich verkaufen konnte.
Schweden exportierte außerdem Kanonen, die neue Wunderwaffe. Reichtum durch Rüstungsexport und durch Krieg. Mit einer Art Wehrpflicht schufen die Könige sich eine billige Armee. Jeweils 10 Bauern mussten für einen Soldaten ein schlichtes Häuschen mit Garten bauen und auch seine Familie mit durchziehen, wenn der Soldat im Krieg war. Dieses System erhöhte nebenbei die Kampfbereitschaft der schwedischen Krieger.
Die desertierten auch nicht so fleißig wie andere, denn sie hatten ja ihre Familie alles gesichert zu Hause. Da starben sie bereitwillig dafür, in der Hoffnung, meiner Familie wird es trotzdem gut gehen.
Was man heute nicht mehr recht glauben mag, Schweden war eine äußerst aggressive Nation, genauso wie Dänemark, Polen, Litauen, Russland und Preußen. In endlosen Kriegen zermürbten sich die Länder um die Vorherrschaft an der Ostsee, denn wer die Handelswege kontrollierte, der konnte abkassieren. Schweden wurde groß, zu groß.
Schweden hatte viel zu lange Grenzen und viel zu verärgerte Räuberstaaten um sich herum, die das von den Schweden Geraubte wieder zurückholen wollten.
Im 30-jährigen Krieg spielte Schweden eine herausragende Rolle. Es betrieb Krieg im großen Stil. Mit eigenen Soldaten, aber vor allem mit Söldnern aus anderen Ländern. Das Geld kam zunächst aus Frankreich. Nur wenn Bares floss, rauchten die Kanonen.
Die Schweden haben überhaupt nie besonders um Geldfragen diskutiert.
Am Ende mussten die Deutschen bluten. 5 Millionen Reichstaler ließ sich Schweden für den Westfälischen Frieden zahlen, plus Landgewinn. Geld reichlich, mit dem am Ende auch Großprojekte wie das neue Schloss Drottningholm finanziert werden konnten.
Es ist wirklich ein Aufbruch mit diesem Kriegsgewinnlergeld.
Königin Hedwig Eleonora ließ nach dem Brand von 1661 ein Prachtschloss errichten. Das italienisch gehaltene Treppenhaus nimmt allein ein Drittel des Schlosses ein und war seinerzeit das prächtigste seiner Art nördlich der Alpen. Ein zart gelbes Barockschloss mitten in der schwedischen Seenlandschaft, präsentiert in einer imposanten französischen Gartenanlage. Ein weiterer Schub für das Schloss kam 1744. In Drottningholm wurde der Kronprinz mit einer preußischen Prinzessin verheiratet, der Schwester Friedrichs des Großen. Diese Luise Ulrike baute munter mit Geld, das sie gar nicht hatte. Zum Segen der Nachwelt, denn so entstand neben dem alten Gebäude das chinesische Schlösschen, ein Rokoko-Kleinod der Sonderklasse mit allerlei Finessen. Sogar der Tisch verschwand per Knopfdruck im Boden und erschien anschließend wieder voll gedeckt. Im Schlösschen trank die Königin mit ihrem Hof Tee, spielte Karten, stickte und musizierte. Ihr König bekam eine eigene Schreinerwerkstatt. Vor allem aber ließ die Königin das neue Schlosstheater bauen. Eine Frau, die wusste, was sie verlangen konnte, betont Historiker Jörg-Peter Findeisen.
Die Preußen-Prinzessin kam natürlich auch mit jenen kulturellen Ansprüchen, die ja durch ihren großen Bruder auch schon in Preußen dort üblich waren und nicht bloß in Preußen, ja überall.
Vor allem der Sohn dieser Preußen-Prinzessin brachte das Schlosstheater von Drottningholm zu höchster Blüte. Gustav III. Er schrieb Stücke und stellte sich selbst auf die Bühne.
Ja, er hat also sehr gerne Helden gespielt, antike Helden und natürlich schwedische Helden. Ne?
Der Monarch schätzt auch die griechischen Stoffe sehr und die Erhabenheit der Musik Glucks zu diesen Stoffen.
Das schrieb der französische Gesandte in Stockholm einem Freund nach Paris. Die schwedischen Heldenstücke des Königs besangen allerdings eher Schnee von gestern, denn real war es mit der Großmachtstellung Schwedens längst vorbei. Am Ende erwies sich der Zar in Moskau als stärker und etablierte Russland als neue Großmacht im Ostseeraum. Gustav III. War zwar ein aufgeklärter Herrscher, der sein Land modernisierte, doch 1772, kurz nach seinem Machtantritt, kappte er die Macht des Adels. Das bescherte ihm viele Feinde.
Im alteingesessenen Adel gärt es nämlich sehr wider den Monarchen. Sein verwegener Streich im Jahre 1772 hat ihm unversöhnliche Feinde geschaffen.
Entsprechend theatralisch war das Ende Gustavs ein echter Bühnentod. Allerdings nicht im Drottningholmer Schlosstheater, sondern auf einem Maskenball in der Stockholmer Oper. Ein Adliger schoss den König nieder. 2 Wochen später war Gustav tot. Giuseppe Verdi nahm später diesen Mord als Stoff für seine Oper Ein Maskenball. Nach Gustav ging es mit Schweden weiter bergab. Die napoleonischen Kriege ruinierten Schwedens Wirtschaft. Anschließend erklärte das Land sich für neutral und beschränkte sich auf die Landesverteidigung. Die Infrastruktur war bereits unter König Gustav schon mehr als dürftig gewesen.
Die anschließende Fahrt mit Extrapost durchs Land war leidlich. Sieht man davon ab, dass der Kutscher 2-mal umgeworfen hat. Die Wege sind aber auch wirklich sehr holprig. Alle paar Meter schaut der blanke Fels in mächtigen gewölbten Blöcken aus dem Boden hervor, sodass die Kutsche kaum weniger schaukelte als zuvor unser Schiff.
Schweden wurde zum Armenhaus Europas. Schloss Drottningholm fiel in einen Dornröschenschlaf. In den Augen von Historiker Findeisen war der Bau für das bevölkerungsarme Land ohnehin eine Nummer zu groß.
Also ich möchte ja keine schwedischen Gefühle irgendwie verletzen. Mir liegen die Schweden sehr am Herzen. Aber es ist natürlich schon deutlich ein Bau eines möchtegern großen Staates, nicht, würde ich sagen. Aber es ist ein schönes Schloss und ich bin da gerne und der Park ist riesengroß, aber man kann es sicherlich nicht mit Versailles oder mit Schönbrunn vergleichen. Sagen wir so, das ist der kleinere Bruder, ein sehr viel kleinerer Bruder.
Der kleine Bruder wurde erst wieder schick, als Schweden zu neuem Reichtum kam. Vor allem durch die Weltkriege. Schweden hielt sich militärisch heraus, lieferte aber massenhaft Nachschub, vor allem an Deutschland.
Das große Geld ist erst gemacht worden mit dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg, als dann die Kiruna-Eisenerzproduktion so ungeheuer war, dass sie sogar in den 70er Jahren befürchtet haben, weil auf dem Weltmarkt die Nachfrage nachließ, jetzt stürzt Schweden ab.
Schweden stürzte nicht ab, sondern die Sozialdemokraten machten aus dem Armenhaus Europas eine Wohlstandsinsel. Drottningholm als Staatsbesitz bekam neuen Glanz und 1981 trat wieder eine Königin aus Deutschland auf den Plan. Königin Silvia wollte mit der ganzen Familie umziehen, von Stockholm nach Drottningholm.
Ich kann das schon verstehen. Königin Silvia hatte gesagt, sie möchte in dem alten Stadtschloss mit ihren Kindern nicht weiterleben, nur Stein und die Kinder brauchen Natur und so weiter. Manchen gefiel das, anderen gefiel das gar nicht, weil das ja auch viel Geld kostete. Aber ich konnte es nachvollziehen, denn das Stadtschloss zum Beispiel, das sieht natürlich keineswegs so attraktiv aus wie eben Drottningholm.
Hallo, Königin Silvia!
Um 6:30 morgens stehe ich mit den Kindern auf und helfe ihnen beim Frühstück und sehe zu, dass sie zur Schule kommen. Danach mache ich mich dann auch bereit und fahre ins Büro. Ich empfange Leute, ich diktiere Briefe, ich gehe also meine Post durch. Ja, und dann, so schnell es geht, kommen wir zurück, begrüßen die Kinder.
Heute führt eine Schnellstraße von Stockholm nach Drottningholm. Das Schloss ist eine Touristenattraktion mit 220 Zimmern. Der Südflügel bleibt allerdings gesperrt. Dort wohnt das Königspaar mit seinen Kindern in 22 Zimmern. Außer Kronprinzessin Victoria. Sie lebt mit ihrem Mann traditionsgemäß in einem anderen, kleineren Schloss im Norden Stockholms. Reizvoll sind ebenfalls der barocke Garten und ein englischer Landschaftspark in Drottningholm. Schildwachen mit knallblauen Uniformen und glänzenden Helmen geben der Szenerie majestätischen Glanz. Ein schöner Ort, findet Historiker Jörg-Peter Findeisen.
Ja, und es ist ja auch bitteschön Weltkulturerbe geworden. Es ist das erste schwedische Weltkulturerbe der UNESCO überhaupt, ne?
Die größten Attraktionen bleiben aber das chinesische Schlösschen und vor allem das Schlosstheater. Nach König Gustavs Tod war es in Vergessenheit geraten. Bauern lagerten dort Stroh und Getreide ein. Fischer holten sich die Taue der Bühnentechnik. Vor knapp 100 Jahren wurde es wieder restauriert. Auch 30 Bühnenbilder und die raffinierte hölzerne Bühnenmechanik sind original erhalten. Einmalig in Europa, nördlich der Alpen. Seitdem wird das Theater im Sommer wieder bespielt. Mit alten Instrumenten aus der Rokoko-Zeit und der Originalbühnentechnik. Altistin Yvonne Fuchs beschreibt, wann die Bühnenarbeiter während der Vorstellungen besonders ins Schwitzen geraten.
Diese großen Räder, diese Riesenmaschinerie. Es gibt auch eine Szene, wo ich mit einer Klappe runterfahre und unten stehen lauter schwitzende Leute und keuchen und ziehen und kurbeln und fahren mich da runter.
So bleibt Drottningholm lebendig. Die Königsfamilie, die vielen Touristen und die Konzertbesucher machen aus dem schwedischen Lustschloss einen Ort, in dem 350 Jahre schwedischer Geschichte wach bleiben. Ein Schlösschen im Grünen für alle.
Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an den Brand des schwedischen Königsschlosses Drottningholm heute vor 350 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.